Muss es sein? Der Konzertpodcast des RSB mit Sophia Susanne Westenfelder.
Hallo, Fia hier. Es ist wieder soweit. Das Rundfunksinfonieorchester Berlin startet in seine neue Konzertsaison. Aber nicht nur das wird gefeiert. Mit den Konzerten am 10. und 11. September wirkt das RSB außerdem am Musikfest Berlin mit. Und dann gibt es auch noch ein Geburtstagskind, aber dazu später mehr. Und weil das doch ganz schön viele Anlässe zum Feiern sind, starten wir unsere neue Podcast-Staffel direkt mit einer Art Doppelfolge. Denn die Programme der Konzerte am 10. und 11. September, die unterscheiden sich ein bisschen voneinander. Am 10. September erklingt die 11. Sinfonie von Dmitri Schostakowitsch und Ausklang von Helmut Lachenmann, wohingegen am 11. September neben der Sinfonie von Schostakowitsch Werke von Martinu, Suk und Arnold Schönberg stehen. Solist ist bei den beiden Konzerten der Pianist Pierre-Laurent Aimard. Beide Konzerte werden natürlich von Wladimir Jourovsky dirigiert. Klingt kompliziert, aber ihr schafft das. Das Jahr 2025 steht für viele Musiker ganz im Zeichen des Komponisten Dmitri Schostakowitsch, der vor 50 Jahren verstorben ist. Aber das ist nicht der einzige Grund, weshalb seine 11. Sinfonie so prominent diese neue Saison eröffnet. Wladimir Jourovsky verbindet viel mit dem russischen Komponisten. Zur Feier der neuen Konzertsaison hat der Chefdirigent des RSB deshalb einen Brief an das Publikum geschrieben. In dem berichtet er zum Beispiel über Schostakowitsch. Er stand meiner Familie, vor allem meinem Großvater, nahe. Mein Vater arbeitete als Dirigent mit ihm und so prägten die Musik und die Kompositionen von Schostakowitsch auch mich und mein künstlerisches Schaffen. Jourovsky erklärt, dass die eindringliche, wie er sagt, 11. Sinfonie an das Jahr 1905 erinnert, als der russische Zar in die hungernde, Choräle und Hymnen singende Menschenmenge vor dem Winterpalais schießen ließ. Vom Jahr 1905 spricht Jourovsky. Und was war da genau los? In dem Jahr fand in Russland eine wichtige Revolution statt. Russland war damals noch ein Zarenreich unter Nikolaus II. Und insbesondere die Lebensumstände der Bauern und Arbeiter waren wirklich mies. Und jetzt tat sich die Intelligenzia mit Teilen der Bauern und Arbeiter zusammen. Im Januar des Jahres planten die Revolutionäre eine große Demonstration in der damaligen Hauptstadt St. Petersburg. 150.000 unbewaffnete Menschen versammelten sich vor dem Winterpalais und wurden von der zaristischen Armee brutal niedergeschossen. Der Petersburger Blutsonntag, so wurde dieser Tag genannt, führte dazu, dass sich viele gemäßigte Menschen den Revolutionären anschlossen. Am Ende jedoch scheiterte die Revolution. Der Zar machte dem Volk Zugeständnisse und viele der Unruhen wurden halt auch niedergeschlagen. Die Ereignisse der Revolution, die Schostakowitsch in seiner Musik thematisiert, kann man aus der Sinfonie an vielen Stellen auch gut heraushören. Wir springen nochmal an den Anfang, in den ersten Satz. Der trägt die Überschrift Der Palastplatz. Die Beispiele, die ihr jetzt hört, die kommen vom WDR-Sinfonieorchester unter Jukka-Pekka Saraste. Mit diesen Klängen illustriert Schostakowitsch die angespannte Atmosphäre vor dem Zarenpalast in einer eisigen und dunklen Januarnacht. Und hier könnt ihr sie auch schon hören, die militärischen Trompeten, die hier fanfarenartig klingen und die kleine Trommel, die ihr sicher auch aus der Marschmusik kennt. Und dann hören wir aber auch das Volk, das auf dem Platz Volks-, Kirchen- und Revolutionslieder anstimmt. Schostakowitsch baut hier Lieder ein, die es so schon gab. Das Publikum hat diese Melodien also in dieser Sinfonie wiedererkennen können. Das Lied hier in der Flöte heißt Sluschei. Im zweiten Satz kommt es dann zur Konfrontation zwischen dem Volk und dem Militär. Der Satz ist mit der 9. Januar überschrieben. Hier braut sich auch schon ganz schön was zusammen. Und dann erinnert uns Schostakowitsch nochmal an den Anfang der Sinfonie. Aber diesmal klingt er eingedunkelt, mehr nach Moll. Und dann? Schüsse zerreißen die Nacht und das Volk rennt. Hier verdeutlicht durch die Streicher, die in alle Richtungen auseinanderstreben. Ihr könnt hier hören, dass die Streicher viele eigene Stimmen haben und ein Fugato spielen, bei dem eine Stimme der zuvor erklungenen nacheifert, folgt oder hier eben hinterherrennt. Der dritte Satz ist der Trauermarsch für die Toten des Massakers. Anfangs ganz leise setzen die absteigenden Linien ein. Erst nach und nach mischen sich andere Instrumente dazu. Man spürt förmlich den Kloß im Hals. Die Melodie hier ist einem revolutionären Trauermarsch entnommen. Auch hier wusste das Publikum also ganz genau, was Sache ist. Der vierte Satz. Das Erwachen nach dem Schock. Mit neuer Kraft wird jetzt weitergekämpft. Es muss weitergehen. Um diesen Gedanken dem Publikum verständlich zu machen, nutzt Schostakowitsch wieder bekannte Revolutionslieder. Und dann? Kirchenglocken sollen alle wachrütteln. Jeder soll sich der Bewegung anschließen. Die Glocken trommeln einfach alle zusammen. Die Geschichte ist hier noch lange, lange nicht zu Ende. Was für ein bombastisches Werk. Was für ein Aufbäumen. Und in dem Brief von Jurowski an das Publikum schreibt er: Aufbegehren gegen Willkür und Gewalt ist auch ein Thema in den Werken von Arnold Schönberg, Josef Suk und Bohuslav Martinu. Schauen wir hier mal kurz auf Schönbergs Ode to Napoleon. Das Melodram, also eine Musik, über die gesprochen wird, entstand im Sommer 1942 während Schönbergs Exil in den USA. Schönberg lässt hier Napoleon sprechen und er will, dass der Sprecher ein bisschen nach dem deklamierenden Winston Churchill klingt. Also so.
We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills. We shall never surrender.
Das war tatsächlich eine Originalaufnahme von Winston Churchill, dem ehemaligen britischen Premierminister. Und trotz dieser historisch gewichtigen Inspiration verklärt Schönberg den französischen Kriegsherrn Napoleon nicht. Er legt ihm zum Beispiel folgende Worte in den Mund.
Is this the man of vows and thrones, who should our earth with hostile homes, and can he thus survive?
Ihr hört hier gerade den Sänger Dave Pittman Jennings, der die Ode to Napoleon unter der Leitung von Pierre Boulez eingespielt hat. Der Text dieser Passage lautet: Is this the man of thousand thrones who strewed our earth with hostile bones and can he thus survive? In einer deutschen Übersetzung lauten diese Zeilen: Ist das der Herr von tausend Reichen, der alle Welt besät mit Leichen? Und welchen kleingewachsenen, kriegssüchtigen Mann könnte er hier wohl meinen? Schönberg bezieht sich aus seinem Exil heraus auf Adolf Hitler und macht sich mit diesem Werk, mit der Ode to Napoleon, zynisch und voller Spott über ihn lustig. Aber wir können noch moderner. Helmut Lachenmann wird dieses Jahr 90 Jahre alt. Und er ist einer der wichtigsten zeitgenössischen Komponisten. Für seine Kompositionen ist es typisch, dass er die Instrumente des Orchesters auf ziemlich unkonventionelle Art und Weise nutzt. Ihr hört hier gerade das Werk Ausklang, das auch bei dem Konzert am 10. September gespielt wird. Es spielt hier gerade das Orchester des Bayerischen Rundfunks und der Pianist ist Pierre-Laurent Aimard, den ihr dann auch beim RSB-Konzert hören könnt. Wie unkonventionell Lachenmann in seiner Musik mit den unterschiedlichen Instrumenten umgeht, kann man hier ziemlich gut mitbekommen. Tausend Kilo Schlagzeug treffen hier auf aberwitzige Klangeffekte in den Bläsern. Und der Klavierpart, der ist außer Rand und Band. Lachenmann baut Klanggebilde, wie andere Künstler Skulpturen bauen. Die kann man hier förmlich anfassen, drumherum gehen und angucken und bestaunen. Und sich das im Konzert anzuhören, das ist wirklich beeindruckend. Und es entsteht ein Kosmos an Klängen für Neugierige. Alles ist hier anders als bei den alteingesessenen Orchester-Evergreens. Jedes Instrument, jede Note trägt in Lachenmanns Musik ein neues und schillerndes Gewand oder auch mehrere. Und mit diesen schillernden neuen Kleidern sind wir dann wieder am Ende der Folge. Für die Abschiedsworte zitiere ich heute nochmal aus Jurowskis Brief. Denn da schreibt er: Lassen Sie uns am 10. und 11. September gemeinsam in die neue Saison starten, mit gespitzten Ohren, wachem Geist und offenem Herzen. Gut gesagt. Und dem schließe ich mich nur allzu gerne an.